begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und bei mir habe ich heute wieder Armin Risi. Herzlich willkommen, lieber Armin.
Ja, danke. Fortsetzung folgt.
Und vielen herzlichen Dank, dass du wieder da bist. Du sagst es schon, Fortsetzung. Wir haben das letzte Thema, das wir besprochen haben, da ging es uns um Polarität und Dualität. Das hat tatsächlich den Rahmen gesprengt des halbstündigen Interviews. Und das wollen wir deshalb jetzt fortsetzen, weil es eben einfach gerade sehr spannend geworden ist. Vor allen Dingen im Hinblick auf die gegenwärtige Situation der Menschheit oder unserer Gesellschaft. Und du hast eine spannende Aussage getroffen. Einheit ist nicht gleich Ganzheit. Das haben wir damals oder im letzten Interview auch schon erörtert. Also darauf oder daran wollen wir jetzt anknüpfen. Also vielleicht magst du es nochmal für diejenigen, die das letzte Interview nicht gesehen haben, nochmal kurz darauf eingehen. Einheit ist nicht gleich Ganzheit. Was dahinter steckt?
Ja, ich verwendete da die Yin-Yang-Symbolik. Ja. Die wir so halt in der Form am meisten kennen, die wir aber auf die eine oder andere Form in allen Mysterientraditionen und auch in allen Offenbarungstraditionen finden. Ich gebe das Beispiel aus dem Judentum, das sehr naheliegend ist, weil das ist auch die Grundlage von Christentum und Islam. Also da sind wir an unseren Wurzeln, unserer jüdisch-christlich-islamischen Kultur, dürfen wir jetzt sagen. Und, dass wir uns an diese Wurzel erinnern. Denn dort, wenn ich das so sage, wie vorhin der jüdisch-christlich-islamisch, das ist ja schon so explosiv, wenn ich das sage. Aber eigentlich ist das Ursprüngliche sehr integrativ. Eben im Sinn der Ganzheit. Einheit in der Vielheit, Vielheit in der Einheit. Mhm. Und das ist die Ganzheit. Nur innerhalb der Ganzheit können wir Einheit und Vielheit haben. Mhm. Und das haben wir angeschaut in der Symbolik, verschlüsselt, aber sehr einfachst. Verschlüsselt im jüdischen Gottesnamen YHWH, der von der Zahlensymbolik her die Zahl 26 ergibt und vom Schlüssel her 13 plus 13, wie Yin und Yang. Einheit und Liebe, was fast noch markanter ist als Einheit und Vielheit. Einheit in Liebe, Liebe in Einheit. Mhm. Und da sehen wir schon, Einheit ist nur die eine Seite der Ganzheit. Mhm. Und da können wir weitermachen, was passiert, wenn wir einseitig die Liebe verabsolutieren, also die 13 schon mit 26 gleich machen, also Liebe nicht in Einheit, aber auch Einheit ohne die Liebe, die andere 13 verabsolutieren, was dann zu falschen Einheitsvorstellungen, auch falschen Einheitslehren in der Esoterik führt, die sehr weit verbreitet sind.
Welchen Schwerpunkt haben wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft, deiner Meinung nach?
Spaltung. Mhm. Wir leben seit 5000 Jahren, sagen die Inder, in die altindischen Überlieferungen, Sanskrit, also die vedischen Überlieferungen, sagen, wir leben seit 5000 Jahren im Zeitalter des Kali. Kali-Yuga. Ja. Mhm. Kali-Yuga bedeutet wörtlich Spaltung. Mhm. Das bedeutet, die 26 wurde auseinandergerissen. Mhm. Die einen verabsolutieren das eine 13 und das andere ist das andere 13. Und spalten heißt ja, wenn wir unser griechisches Fremdwort oder Leihwort verwenden, diabolisch.
Ach ja.
Wir sagen teuflisch. Aber die Qualität des Diabolischen ist die Spaltung. Mhm. Nämlich, dass die ganze Zeit auseinandergerissen wird in zwei Hälften, in zwei Halbwahrheiten, die sich bekämpfen. Mhm. Und dann sagen wir landläufig, habe ich die sehr treffende Formulierung, der Teufel ist los.
Ja.
Da ist der Teufel los.
Ja.
Seit 5000 Jahren ist der Teufel los auf dieser Welt.
Ist da ein Ende in Sicht?
Ja.
Ja.
Jetzt.
Es
wir,
heißt
sind,
ja immer,
wir sind in der Übergangszeit, diese 5000 Jahre sind vorbei. Mhm. Ein Übergang, wo diese Spaltung überwunden wird, in einem ganzheitlichen Bewusstsein. Mhm. Jetzt ist ganzheitlich auf einmal nicht mehr so einfach ein Modewort, aber immerhin, ganzheitlich, wir alle spüren, ganzheitlich ist richtig. Denn was ist das Gegenteil von ganzheitlich? Einseitig. Also wenn wir eine einseitige Medizin propagieren würden, hätten wir keinen Erfolg. Obwohl die Medizin in vielen Hinsicht sehr einseitig ist.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber wir spüren, einseitig will keiner, wir wollen ganzheitlich. Ja. Deswegen wird überhaupt von ganzheitlich gesprochen, selbst wenn es nicht ist. Aber das Schöne dabei ist, intuitiv spüren wir, ganzheitlich ist richtig. Jetzt müssen wir die Ganzheit wieder richtig definieren. Gehört zur Ganzheit auch das Böse? Mhm. Das ist diese Frage dann.
Ja.
Ja.
Daraus oder bildet sich jetzt meine nächste Frage eben, die haben wir, glaube ich, in einem früheren Interview schon mal angerissen, braucht es Kriege für diesen Wandel, also diese Kriegserfahrung, die wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben.
Jahrhunderte, Jahrtausende, 5000 Jahre.
Ja, eigentlich schon.
Die Ägypter haben schon, der erste Pharao hat sich schon dadurch ausgezeichnet, dass er Krieg machte und war stolz darauf, Pharao Narmer. Der Ober- und Unterägypten vereint und meinte, jetzt habe ich was Gutes getan. Mit viel Todesopfern, aber das war dann irgendwie legitimiert, weil ich tue ja was Gutes. Braucht es das?
Ja, um zu erwachen, das ist
brauchen
die Frage.
Brauchen wir das Böse, um es einfach mal beim Namen zu nennen, um zu verstehen, was gut ist, um uns entwickeln zu können?
Ja.
Das ist die Frage. Viele okkulte Schulen sagen, ja, ich bin die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Formuliert Goethe in seinem Faust 2, aber legt diesen Satz bezeichnenderweise und sehr weise dem Mephistopheles in den Mund. Mephistopheles, der Name sagte schon, wenn man es hebräisch interpretiert, Mephir und Tophel bedeutet der Zerstörer und der Lügner. Die Personifikation der Lüge. So. Also es ist die vorherrschende Lüge. Das ist genauso wie, ich bin die Kraft, die aus Dunkelheit Licht schafft. Wir sind jetzt in der Dunkelheit und jetzt drehen wir die Dunkelheit so lange, bis am Schluss Licht entsteht. Nein, so entsteht Licht nicht. Das ist die große Lüge. Licht entsteht schon, wo Dunkelheit ist, aber nicht aus der Dunkelheit, sondern das Licht kommt in die Finsternis. Und diejenigen, die das Licht lieben, können es annehmen. Das mal weiter zu formulieren. Das ist eine sehr wichtige Positionierung und es ist auch irgendwie beruhigend. Wenn wir hören würden, wir brauchen die Kriege und da gibt es esoterische Zyniker und nihilistische Zyniker, die sagen, ach, all die Schlafschafe und so, die leiden noch zu wenig, es muss noch mehr leiden, der Leidensdruck ist noch nicht so groß genug. Ja, also die Weltgeschichte zeigt, dass der Leidensdruck und Kriege und Bombardierungen ja nicht zur Leuchtung geführt haben, sondern zu Traumatisierungen.
Ja.
Also wir brauchen, Gott sei Dank, nicht Krieg und Terror und das Böse, um zur Selbsterkenntnis zu erlangen. Aus verschiedener Sicht keine erleuchtete Aussage, sondern eine idealisierende, sentimentale Aussage. Die knallharte Wahrheit ist doch, es ist alles eins, gut und böse ist gar nicht gut und böse, weil alles ist eins. Und beides hat seine Funktion und so weiter. Das ist die heute vorherrschende Sicht übrigens. Deswegen wird das ja auch durchexerziert, durchexekutiert auf dieser Welt, durch die exekutiven Mächten dieser Welt. Aber wenn wir auf unser Herz und auf Intuition hören, spüren wir ja, dass da irgendwas faul dran ist.
Ja, das ist auch immer das, wo man sagt, okay, wir brauchen auch Krankheit, um zu einem gewissen Erkenntnisprozess zu kommen.
Das mag sein, die Krankheit ist nicht unbedingt das Böse. Die Krankheit ist ein Hilferuf des Körpers, wenn wir aus dem Gleichgewicht sind. Das ist was anderes. Also da kann durchaus viele Menschen holen aus der Krankheit einen großen Impuls.
Ja.
Wenn sie denn innerlich die Bereitschaft haben.
Ja.
Man kann auch in Selbstmitleid fallen. Oh, ich habe Krebs.
Krankheitsgewinn.
Also man kann in Selbstmitleid fallen, in Opferdasein.
Ja.
Oder man kann den Impuls machen, jetzt muss ich mein Leben radikal verändern. Und oh Wunder, es passieren Wunder.
Aber ist denn dann nicht die aktuelle gesellschaftliche oder Menschen oder gesellschaftliche, unsere gegenwärtige Situation mit den vielen Kriegen, ist das nicht auch wie eine Art Krankheit, halt im größeren Sinne?
Ja, aber das ist ein bisschen inszeniert.
Okay.
So, da ist das Böse schon am Laufen. Denn ein Krieg ist nicht einfach neutral.
Ja, das ist klar.
Ein Krieg ist böse, wenn man das sieht. Ja, ich glaube, das muss man nicht weiter erläutern.
Obwohl das ist natürlich auch wieder eine Bewertung, aber es ist...
Ja, doch, es ist eine Bewertung, natürlich. Weil in der Dualität müssen wir ja bewerten, gut und böse. Und wenn Leute daherkommen und sagen, jetzt tust du bewerten, bewerten ist nicht gut.
Das ist auch wieder eine Bewertung.
Da sind wir schon wieder am Bewerten. Also wir bewerten sowieso. Also die Frage ist, nach welchen Kriterien.
Okay.
Und deswegen ist um das Beispiel von in Teil 1, wo wir über Licht und Dunkelheit gesprochen haben, um das wieder hervorzunehmen, müssen wir unterscheiden zwischen Polarität und Dualität. Polarität ist das Schöpfungsgleichgewicht. Mhm. Dort ist nicht gut und böse. Mhm. Dort haben wir Nordpol, Südpol, mhm, männlich, weiblich, Ursache, Wirkung, Raum und Zeit. Der Raum ist doch nicht böse und die Zeit ist gut. Mhm. Eben, also da hat Gut und Böse keinen Platz. Deswegen im Bereich der Polarität soll man nicht werten, mhm, auch nicht urteilen. Jung und alt. Jung ist gut, alt ist schlecht. Aha, das ist eine Bewertung, die uns ganz schön eingeimpft wird. Ja, da merken wir schon, da haben wir Probleme, wenn wir das glauben. Oder männlich-weiblich. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass das gleichwertig ist.
Nein.
Nicht gleich, aber gleichwertig. Also dadurch entsteht ja gerade die Dynamik. Es wäre ja komisch, wenn es gleich wäre. So, dadurch entsteht die Dynamik, die Einheit in der Vielheit, Vielheit in der Einheit, Liebe in Einheit, Einheit in Liebe. Das erleben wir hier ja ziemlich konkret. So, also das ist da ist nicht gut und böse. Und da soll man nicht urteilen, da ist sowohl als auch. Mhm. Du kannst nicht Raum ohne Zeit haben, du kannst nicht männlich ohne weiblich haben, du kannst nicht Yin ohne Yang haben, sonst fehlt was.
Ja.
Ja, das ist da. Und in der Dualität, in der Spaltung, wenn wir dieses Gleichgewicht verlieren, dort haben wir entweder oder. Entweder bist du gekippt oder nicht. Auf dem Hochseil gibt es nur zwei Varianten. Mhm. Entweder bist du gekippt oder nicht. Mhm. Du magst schwanken, aber du bist noch nicht gekippt. Mhm. Dann bist du immer noch im Gleichgewicht. Freude und Trauer zum Beispiel. Da stirbt jemand. Oh, da zieht sich auf die Trauer. Ja, hoffentlich. Aber nicht zu viel Trauer.
Ja.
Aber auch nicht zu wenig Trauer. Mhm. Sondern da geht man durch. Das ist die Dynamik des Lebens. Mhm. Und Trauer ist nicht böse. Wir spüren sowas. Also das Leben hat genug Dynamik. Männlich, weiblich, wow, was ist das für eine Dynamik? Oder? Aber da ist nicht gut und böse, aber sehr wohl Dynamik, genug Potenzial für die eigene Entwicklung. Das Problem beginnt, wenn wir fallen, entweder oder. Zu viel, zu wenig, dann fallen wir in die Einseitigkeit. Mhm. Und das ist das Problem. Mhm. Und ja, dann haben wir Probleme vom Privaten bis ins Große. Probleme dürfen wir haben, aber dann müssen wir sie erkennen. Und es geht darum, dass es wieder in Ordnung kommt, ins Gleichgewicht.
Ja.
Also wenn wir runterfallen symbolisch, müssen wir hoch, wieder im Gleichgewicht sein. Da ist entweder oder. Da gibt es Lüge, Wahrheit, Krieg und Frieden, Gut und Böse. Und da ist schon ein entweder oder. Da wird gewertet. Und glücklicherweise. Und da sehen wir, Lüge ist nicht gleichwertig mit Wahrheit. Krieg ist nicht gleichwertig wie Frieden.
Mhm.
Und das ist natürlich ein ganz bestimmtes Weltbild. Ich weiß jetzt nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber ich probiere ein Gefühl dafür zu geben.
Bitte gerne.
Mhm. Ja, eben. Mit diesen Ausführungen probiere ich ein Gefühl zu geben. Und eben ist der Krieg notwendig.
Ja.
Ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, es ist notwendig, dass du runterfällst, um das Gleichgewicht zu haben.
Mhm. Oder zu lernen, im Gleichgewicht zu bleiben.
Ja, ja. Ja, das ist was anderes. Wenn du mal runterfällst und wieder hochkommst, dann hast du durchaus vielleicht gelernt, dann ist dein Gleichgewicht bewusster. Mhm. Aber man muss nicht sagen, du musst das Gleichgewicht verlieren, um es zu haben. Das ist absurd. Entweder oder. Entweder hat man es oder nicht. Und wenn man es verloren hat, muss man es wieder gewinnen. Und man muss dann den Zustand des Gefallenseins überwinden, indem man wieder ins Gleichgewicht kommt. Gesundheitlich, spirituell, innerlich, psychologisch, psychisch, mental, wieder ins Gleichgewicht. Sprich, in die Mitte. Ja, warum sagen wir, du musst in der eigenen Mitte sein? Ja, das ist das Gleichgewicht. Mhm. Eigene Mitte ist nicht statisch, sondern dynamisch. Mhm. Runterfallen ist nicht dynamisch im Sinn, das ist einfach spalten, da bist du runtergefallen, dann ist man in die Einseitigkeit. So, und deswegen brauchen wir für die Entwicklung nicht das Böse. Mhm. Wir brauchen nicht runterzufallen, um drin zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das. Ich ringe auch darum. Es ist letztlich erst ursprünglich ein Gefühl, eine Intuition, die für mich immer klar war, wo ich dann eben auch im Nachhinein versuchte, die Intuition durch Logik und Philosophie zu begründen. Das, was ich einfach als wahr empfinde, warum ist es wahr? Und da gibt es sehr gute Gründe. Und was ich hier sage, ist ja nicht jetzt eine große Entdeckung. Das, da haben Theologen und Philosophen schon lange drüber gesprochen, wie ein Platon und so. Das, schon ein Platon hat in die Richtung argumentiert. Mhm. Und ganz klar gesagt, das Absolute, die Uridee, die Urideen, ist das Gute, das Wahre und das Schöne. Mhm. Nicht, weil er ein unverbesserlicher Sentimentaler war, das Gute, das Wahre, das Schöne, ja. Ich will das, sondern weil Platon verstanden hat, wenn ich alle Urbilder und alle Qualitäten der Ganzheit, mhm. des Gleichgewichts runterkoche, dann habe ich das Gute, das Wahre und das Schöne. Und das kann aus sich selbst heraus existieren. Mhm. Und braucht das Gegenteil nicht. Mhm. Und das spürt man, ja. Und Platon hat sich geweigert, dann eigentlich diese Dreiheit noch in eine abstrakte Einheit zu reduzieren. Denn da gehen die Qualitäten verloren.
Mhm. Verstehe.
Das Gute, Wahre, Schöne, das ist genau dasselbe, wie die indischen Seher und Philosophen erkannt haben, Sat, Chit, Ananda. Mhm. Genau, das sind die drei Urqualitäten des Absoluten, um es auch ein bisschen konkreter zu sagen, die drei Absoluten, diese drei Eigenschaften Gottes. Und die existieren aus sich selbst heraus. Das ist die göttliche Ordnung, der göttliche Urgrund, mit dem wir in Harmonie sein können oder nicht. Das ist immer da. Ich kann dagegen regulieren, ich kann meinen Bunker bauen, darfst du, ich kann nicht sagen, meine Dunkelheit ist das wahre Licht, aber das ändert nichts daran, dass da Satchitananda ist. Und wenn ich schmore in meinem Bunker, auf einem Ego, ich bin erleuchtet, ich bin gut, das andere ist blöd, mhm. irgendeinmal werde ich zugeben müssen, ich bin allem Reichtum, allen schönen Worten und Philosophien zum Trotz, ich bin nicht glücklich. Mhm. Ich mache mir hier was vor, ich bin eigentlich, bin ich verrückt, was ich hier mache. Jetzt habe ich die ganze Galaxie, die ganze Erde und es geht mir auch immer elender. Und das ist... Das wäre ein Schritt zur wahren Erleuchtung. Aber das ist immer da, weil im Hintergrund immer dieses Gefühl da ist, diese Erinnerung, es gibt eine Existenz, es gibt Existenz im Falschwort, ein Sein. Mhm. Und deswegen spricht man ja auch in der lichtvollen Esoterik von einem Ich Bin-Bewusstsein, ja. Nicht Ich Werde. Mhm. Ja. Ein Ich Werde-Bewusstsein. Ich bin, und da kommt die unglaubliche Mystik, in der Bhagavad Gita wird deswegen von der Seele gesprochen, vom mhm. Atman mhm. und von den Projektionsebenen. Mhm. Feinstoffliche und grobstoffliche Projektionsebenen, mit denen wir uns identifizieren, aber in denen wir uns nicht verlieren sollten. Der Atman wird betont, und da hat der Verstand, das Ego, total Mühe damit, der Atman hat direkt nichts mit der Materie zu tun, nur indirekt. Und dadurch schon, aber nur indirekt. Deswegen, der Atman muss sich nicht entwickeln. Der Atman muss nur sein, was er ist. Mhm. Der Lichtstrahl muss nicht ein Lichtstrahl werden. Ja. Der muss einfach nur sein, was er ist.
Ja.
Und das sind wir. Mhm. Und deswegen, nur in der Projektion meinen wir, wir brauchen Kriege und so, damit ich all diese Vorstellungen. Und das ist natürlich, das sind große Themen. Letztlich sind wir aufgefordert, das auf uns wirken zu lassen, eher in seinem eigenen Weg.
Ja.
Aber, um da auch gleich wieder die Brisanz herbeizuholen, das, was wir glauben, manifestieren wir. Und wenn ich glaube, Krieg und das Böse ist notwendig, manifestiere ich es. Mhm. Im Namen von Esoterik, mhm. im Namen von Einheit, ja. im Namen von weiß nicht was,
ja.
manifestiere ich das. Solange ich dem die Kraft gebe, indem ich meine, sei notwendig. Ja. Und es ist interessant, diejenigen, die glauben, es sei notwendig, sage ich jetzt mal ganz scharf, das glauben ihn nur so lange, wie der Krieg und das Böse die anderen trifft. Sobald mhm. es sie trifft, fahren sie mit ihren Heeren auf. Jetzt mhm. ist auf einmal keine notwendige Gefahr und die anderen sind böse, wir dürfen die anderen fertig machen. Oder was immer, auf welcher Ebene. Also das ist eigentlich eine sehr egoistische Philosophie, mhm. mit der man das eigene Tun rechtfertigt.
Ja.
Ich habe das letzte Mal, ich bin kein Bibelfundamentalist oder so, prüft alles und das Gute behaltet. Ich könnte jetzt auch nicht so viel aus dem Koran, viel mehr aus den Veden oder aus dem Alten Testament zitieren, aber jetzt Bibel, Neues Testament ist uns sehr nah. Ich habe das zitiert in Bezug auf Jesus. Das Licht kam in die Welt. Mhm. Ja. So, und so haben wir schon auch in unseren Traditionen und Wurzeln sehr klare Hinweise und eben, was wir glauben, manifestieren wir.
Ja. Ich bin froh, dass es viele gibt und immer mehr gibt, die dieses Bewusstsein auch versuchen, in die Welt zu tragen. Und wie du auch sagst, wir sind ja gerade im Übergang. Also deswegen können wir alle hoffentlich guter Hoffnung sein, dass sich das jetzt immer weiter in die Bewusstseine oder in die Aufmerksamkeit der Menschen drängt. Natürlich haben wir immer noch die Strukturen, die das wahrscheinlich eben nicht wollen, weil dadurch Macht verloren geht. Wenn jeder sich bewusst ist darüber, über die Kraft, die er hat oder über die Macht, die er hat mit seinen Gedanken, dann eben einfach von jetzt auf gleich die Kriege im Kleinen oder im Großen zu beenden.
Ja.
Ne? Weil er erkennt, dass es eigentlich nicht wirklich notwendig ist.
Ja, das ist ganz wichtig, das eben. Und dann unsere Meinung und unser Glaube ist sehr stark. Also, und es ist wichtig, dass man mal hinschaut und wie ein Jesus wieder sagt, an gewissen Punkten, weiche von mir, Satan.
Ja.
Und was hat dieser Satan damals gewollt? Er hat dem Jesus Weltherrschaft versprochen. Wenn du mich verehrst, gebe ich dir Weltherrschaft. Und Jesus hat nicht gesagt, ach du Blöffer, das kannst du nicht. Er hat diese Kraft nicht unterschätzt. Er hat gesagt, ja, das könntest du. Aber ich bin nicht interessiert. Weil was nützt es, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber es Schaden an meine Seele nehme, wenn ich meine Seele hier verkaufe. Mhm. So, das ist ein Appell an viele, die direkt oder indirekt ihre Seele verkaufen.
Ja.
Das nicht zu tun. Man kann ja jederzeit aussteigen. Und das fängt nicht mit einem großen äußeren Radau und Rebellion an und jetzt weiß nicht was, oder zünde ich das Schulhaus an oder so. Das ist ja nicht die Lösung, sondern das ist mein Ansatz eben, dass wir ganz tief mal hinterfragen, was glaube ich überhaupt? Denn jeder glaubt.
Ja.
Jeder hat Grundannahmen, die er glaubt, die viele gar nicht hinterfragen. Und wenn das hinterfragen und vor allem wenn auch die Mächtigen beginnen, ganz oben in der Machtpyramide, das zu hinterfragen, das ist ja der Sinn dieses ganzen Zeitalters, dass diejenigen, die sich vom Licht getrennt haben, durch die Erfahrung, die sie hier in der Trennung machen, wieder erkennen, die Trennung ist nicht notwendig. Das war eine Illusion. Maya, es ist eine Illusion, eine Selbsttäuschung.
Ja.
Ja, ich brauche das nicht, also ich verbinde mich wieder mit dem Licht. Das ist ja die Bekehrung, religiös gesprochen, die immer nur subjektiv ist. Im Koran heißt es, du hast kein Recht, andere Menschen zur Wahrheit zu drängen. Mhm. Und wenn du in der Wahrheit bist, heißt es da, dann ist es deine Verantwortung gegenüber Gott. Und wenn du in der Wahrheit bist, musst du nicht Angst vor denen haben, von denen du meinst, sie seien nicht in der Wahrheit. Mhm. Die tun dir dann ja nichts an, weil du bist ja verankert in deiner Mitte. Lass doch die anderen anderes glauben. Deine innere Überzeugung wird dadurch ja nicht erschüttert. Und sie sind alle vor Allah verantwortlich und nicht vor dir. Und spiel du dich nicht zum Richter der anderen auf. Haben wir doch auch schon gehört, aber es steht auch im Koran. Also das finden wir überall und das ist dann diese innere Verantwortung, die jeder selber macht. Und jeder ist selber vor sich selbst und in dem Sinn auch, um es religiös zu sagen, auch vor Gott verantwortlich. Vor dem Leben, vor dieser göttlichen Ordnung, mit der ich in Harmonie sein kann oder nicht. Und Harmonie ist nicht einfach was Schwaches, Feiges, immer nur Harmonie. Harmonie beinhaltet die innere Dynamik des Konfliktes, des Gleichgewichtes. Mhm. Aber kein destruktiver Konflikt, sondern ein konstruktiver.
Okay.
Eben mal so, mal so, aber einfach nicht fallen und nicht andere runterzerren. Ja.
Also ich sehe schon, wir müssen das Thema Religion, glaube ich, auch nochmal in einem neuen Interview aufgreifen, weil wir sind schon wieder am Ende, liebe Zuschauer. Vor allen Dingen, eigentlich so wie du den Islam gerade erklärt hast, ist es nicht das, was wir heute als den gelebten Islam sehen bei vielen.
Wir sehen ja nur immer die schlechten Beispiele. Die guten Beispiele kommen ja nicht in Schlagzeilen.
Deswegen sage ich ja. Und da hat der Islam einfach gerade ein falsches Bild in der...
Hat eine sehr katalysierende Wirkung heute. Ja. Und wir können jetzt eben Negatives sagen, aber das Positive ist, Es fordert uns selbst heraus, unsere eigenen Wurzeln anzuschauen.
Richtig.
Und dort auch das Gute zu fördern und nicht die Dunkelheit zu bekämpfen.
Da werden wir das nächste Mal weitermachen, ja, liebe Zuschauer, wie wir das machen können, dass wir unsere eigenen Wurzeln anschauen. Aber in diesem Sinne hoffe ich, dass auch Sie Hoffnung schöpfen aus diesem Gespräch, dass wir zumindest jetzt auch wissen, es sind keine Kriege notwendig, damit wir uns entwickeln und dass es an uns selbst liegt, diese Situation von jetzt auf gleich zu verändern. Und dazu wünsche ich uns allen viel Freude und vor allen Dingen den nötigen Mut hinzuschauen und es auch zu tun. In diesem Sinne bleiben Sie weiter auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und auf Wiederschauen bis zum nächsten Mal. Danke dir, Armin Resi.
Gerne, danke.